Ja, Jesus, du hast gesagt, meine Schafe hören meine Stimme und sie kennen mich und sie folgen mir. Und so bete ich, dass jeder Einzelne von uns deine Stimme, das, was du heute sagen willst, hört und für sich versteht, was du offenbaren willst. Ich danke dir für dein Reden. Amen. Genau, wir haben das Thema Kultur der Erde, nehmen wir wieder auf. Wir hatten das letztes Jahr schon zwei Themen davon und jetzt werden noch ein paar folgen, die aber alle auch etwas unterschiedlich sind. Man kann das sehr weit fassen. Und ich möchte mal ganz kurz nochmal darauf eingehen, was die letzten zwei Themen waren, weil die so die Basics quasi sind. Und das erste war, dass wir wertvoll sind, dass wir Ebenbilder Gottes sind. Und wenn wir Ebenbilder Gottes sind, David schreibt es, der Mensch ist mit Herrlichkeit und Ehre und Würde gekrönt. Und dann ist es eine Pflicht eigentlich, uns auch so zu behandeln, egal wie der andere sich verhält, egal ob der andere jetzt voll anders ist, ob er mich verletzt hat. Wir sind dem anderen Ehre, Liebe, Würde schuldig. Und Ehre ist keine Option, sondern Ehre ist bedingungslos. Das war so der erste Punkt, aber es nicht immer einfach umzusetzen sind. Aber ja, weil Gott uns so wertvoll geschaffen hat, ist das keine Option, Ehre. Genau. Das ist der erste Punkt. Und der zweite Punkt war, ich habe es genannt, wir sind unbestrafbar. Als Jesus kam, haben die Menschen, die ihn als Messias erhofft, gesehen haben, haben gedacht, yes, jetzt kommt der Messias und der bringt unsere Feinde zur Strecke, die Römer. Aber Jesus hat sich nicht... Braucht ihr noch mal einen Stick? Okay. Jesus hat sich nicht um die Römer geschert, er hat den Feind ins Auge genommen, der größte und der schlimmste Feind ist, und das ist der Tod. Und er hat den Tod besiegt, als er für uns gestorben ist und wieder auferstanden ist. Er hat unsere Schuld getragen und dadurch dürfen wir wieder in Beziehung kommen mit Gott. Und wenn wir dazu Ja sagen, sind wir Kinder Gottes. Das ist so ein zweite Basic. Und Claudia hat ein cooles Beispiel gebracht. Egal wie man sich als Kind aufführt, die meisten, 99% der Eltern sagen nicht sofort, du bist nicht mehr mein Sohn, du bist nicht mehr meine Tochter. Und Gott ist noch ein viel krasserer Papa und der sagt das nicht, wenn wir an ihn glauben, auch wenn wir mal was falsch machen. Also man muss keine Angst haben, dass Gott zu dir sagt, hey, du bist nicht mehr mein Kind. Und wir machen alle mal Fehler, aber was ich bin und was ich tue, sind zwei Paar Schuhe. Dürfen wir also jetzt machen, was wir wollen? Ja. Eine komische Aussage, aber doch, wir dürfen machen, was wir wollen. Das Ding ist, aber unsere Taten haben natürlich Folgen und Konsequenzen. Aber theoretisch könnten wir machen, was wir wollen, aber unsere Taten haben keine Strafen, also Gott will uns nicht strafen, aber sie haben Folgen. Und die eine Folge oder zwei Folgen ist, dass unsere Beziehung zu dem Menschen, zu unserem Mitmenschen darunter leidet und die Beziehung zu unserem Vater. Paulus hat mal gesagt, ich darf, kann alles machen, aber nicht alles dient mir zum Guten. Und David hat es gecheckt und hat gecheckt, okay, hey, ich habe mal Mist gebaut. Und deswegen hat gewusst, aber Gott ist ein barmherziger Gott. Wenn ich zu ihm zurückkehre, dann nimmt er mich wieder auf. Und er hat Buße getan, ist umgekehrt und hat das nie mehr gemacht. Und ihm war diese Beziehung zu Gott so wichtig, dass er eben umgekehrt ist. Er hat nicht seine Tat verteidigt, er hat nicht sich rechtgefertigt für seinen Fehler, den er gemacht hat, anders wie, wie Saul. Gott hat uns einen freien Willen gegeben. Aber unser Handeln hat trotzdem irgendwo auch Folgen. Aber das Coole ist, wir dürfen zu ihm kommen, wie wir sind, und dürfen immer wieder um Vergebung bitten. Und weil Gott ist für Vergebung, und nur weil wir was Falsches machen, bedeutet es nicht, dass unser Wert darunter leidet. Wir sind immer noch Kinder Gottes, wenn wir uns zu Jesus halten, wenn wir an ihn glauben. Und Jesus hat diesen, hat es vorgelebt, dass auch die schlimmsten Sünder quasi kommen durften, und er hat es nicht verurteilt. Und wir wollen auch eine Gemeinde sein, die nicht verurteilt, sondern wenn jemand sagt, hey, ich habe da einen Fehler gemacht, ich lege das offen, dann ist da nur Wertschätzung und Liebe, und wir wollen das leben. Genau. So, das war so der Rückblick. Genau. RIP, Tod ist gestorben. Tod ist besiegt. Genau, und heute will ich an dem anknüpfen, und ich will in die Bibel schauen, eine richtig interessante Family unter die Lupe nehmen, wo das auch nochmal aufkommt, aber wo wir sehen werden, dass, wenn man Verantwortung für seine Taten übernimmt, dass das nicht nur Auswirkungen hat auf die Beziehung zwischen mir und den Menschen, sondern auch, und zwischen mir und Gott, sondern auch noch krassere Auswirkungen. Und die Bibel ist ziemlich schonungslos mit ihren Stories, die sie gibt. Sie hat coole Stories drin, Wunder und coole Sachen, aber sie haut auch die krassen Sachen raus, die brutalen Sachen, die nicht jugendfreien Stories, und sie haut es einfach raus, wie Menschen sind. Und das ist manchmal ganz cool, weil man checkt, okay, man ist nicht unbedingt allein, wenn man es verpackt. Coole Menschen, also viele, alle coole Menschen haben es irgendwie verkackt, auch in der Bibel. Aber da gibt es auch, also ist ein, steht auf dieser Schlüssel drin, hey, was macht das aus, in Anführungsstrichen cooler Mensch zu sein. Okay, wir schauen in die Geschichte von Jakobs Söhnen hinein. Jakob, das ist der Sohn von Isaak, der Enkel von Abraham. Genau, seine Story beginnt ab Kapitel 25 bisschen, und die Geschichte der Söhne startet insbesondere ab 34. Kapitel 34, 1. Mose. Und da geht es gleich richtig los. Und zwar wird eine Schwester von zwei Söhnen oder von den Söhnen von Jakob vergewaltigt. Und zwar die leibliche Schwester von Levi und Simeon. Und der Typ, der das macht, verliebt sich dann auch noch in sie und sagt, hey, ich will sie heiraten. Und darin sehen Levi und Simeon ihre Chance und denken sich, hey, die reiten wir richtig rein, die kriegen es so richtig ab. Und machen einen Plan und sagen, hey, ihr dürft unsere Schwester heiraten, aber ihr müsst euch beschneiden, ihr müsst uns gleich werden. Und der Typ ist so verliebt und hat auch Ansehen in seinem Stamm und sagt, okay, das machen wir. Und die machen das. Und als die Schmerzen am schlimmsten waren, am dritten Tag kommen Levi und Simeon. Das sind die fast die ältesten Söhne von Jakob, also der zweite und der drittgeborene, kommen in diesen Stamm rein, in diese Familie und bringen alle Männlichen um. Ziemlich heftige Story, sehr schonungslos. Gehe später noch mal ganz kurz darauf ein. Dann gibt es eine zweite Story, nur ein Satz im 35. Kapitel Genesis. Ruben, der Erstgeborene, schläft mit der Nebenfrau von Jakob. Nur ein Satz, warum er erwähnt wird, warum das wichtig ist, weiß man zu dem Zeitpunkt noch nicht. Komisch, dass die Bibel manches erwähnt und manches nicht. Die anderen haben bestimmt auch viel Kacke gebaut. Warum wird das erwähnt? Wir lesen es später. Dann im Kapitel 36 kommen die Esaus Nachkommen. Die überspringe ich jetzt mal. Man, das check ich selbst nicht. Und dann lesen wir die Geschichte von Josef, der Lieblingssohn von Jakob, der ein cooles Gewand bekommt, der dann abgespacete Träume hat, wo sinnbildlich die seine Brüder und seine Eltern sich vor ihm niederwerfen. Und er hat diese Träume, kann sich wahrscheinlich denken, was das bei den anderen auslöst, aber er erzählt es ihnen trotzdem, den ersten. Und die Brüder reagieren schon ein bisschen feindselig, aber er hat noch einen Traum und denkt sich, boah, bin ich cool, ich reife es schön unter die Nase. Den erzählt es natürlich wieder. Also man merkt schon, er ist ein bisschen hochnäsig. Und das hat zur Folge, dass seine Brüder entschließen, ihn umzubringen. Ruben, der Älteste, denkt sich wahrscheinlich, eigentlich haben sie recht, aber ich habe die Verantwortung. Ich habe die Verantwortung für meine Söhne, für die Söhne meines Vaters. Ich bin der Älteste. Das kann ich nicht machen. Aber ich habe jetzt auch keinen Bock, da denen im Weg zu stehen. Keine Ahnung, wie das ausgeht. Was mache ich? Ah, ich habe eine Idee. Wir schmeißen ihn in eine Grube. Da kann ich sagen, der soll da verhungern. Damit gebe ich meinen Brüdern recht, muss da nicht mein Mann stehen. Und später hole ich ihn raus und bringe ihn zu meinem Vater. Damit stehe ich meinen Brüdern nicht im Weg, gehe mit ihnen und trotzdem kann ich Verantwortung wahrnehmen. Das ist sein Plan. Also er steht nicht seinen Mann da, aber er will irgendwie auch seine Verantwortung ein bisschen wahrnehmen. Sein Plan klappt aber nicht, weil Judah einen anderen Plan hat. Und er sieht eine Karawane, die nach Ägypten geht. Und Judah sagt, keine Ahnung aus welchem Motiv, es bringt uns nichts, wenn wir den in der Grube verhungern lassen. Komm, lass ihn uns verkaufen, da kriegen wir noch ein bisschen Geld. Also wir wissen nicht das Motiv, vielleicht hat er wirklich ein bisschen, hat er wirklich gedacht, hey, das ist der arme Junge, der arme Bruder. Oder er hat sich gedacht, ach komm, wir hauen nochmal richtig Geld raus aus der Sache. Wir wissen es nicht, aber Judas bringt diesen Vorschlag und die anderen Brüder machen das. Ruben ist da nicht dabei, er kriegt es nicht mit. Und checkt es erst später, dass sein Plan nicht aufgeht. Dann kommt eine weitere Story. Heute ist viel Geschichte. Ich liebe Geschichte. Ich hoffe, ihr auch. Sonst versuche ich euch immer wieder wach zu machen. Genau. Eine dritte Story, die ein bisschen so aus dem Rahmen fliegt, finde ich. Und das ist die Story von Juda und Tamar. Juda, der viertälteste Sohn, nimmt sich eine kanaanitische Frau, hat drei Söhne und gibt seinem ältesten Sohn eine Frau, und das ist die Tamar. Der älteste Sohn stirbt, und nach Recht ist es so, dass der zweitälteste Sohn der Frau einen Nachkommen schenken muss. Also mit der schlafen soll und so. Was der zweite Sohn nicht macht, der stirbt darauf auch. Und Juda denkt sich, okay, ich habe jetzt schon so alt gelitten, ich möchte jetzt nicht meinen dritten Sohn auch noch verlieren. Und hat Angst, den dritten Sohn dieser Frau zu geben. Irgendwie auch verständlich. Und Tamar checkt es irgendwann, dass Juda ihn nur vertröstet. Und geht an die Straße, verkleidet sich als Prostituierte. Und es kommt, wie es kommen muss. Juda kommt vorbei und nimmt dieses Angebot an. Er weiß nicht, dass es Tamar ist. Und schläft mit ihr und hat kein Geld bei sich und gibt Tamar ein Pfand, damit er es später einlösen kann. Er findet sie später nicht, kann es nicht einlösen. Und ja, ich tue die Geschichte später vollenden. Aber wir merken, Ruben hat es eigentlich verkackt. Simeon und Levi haben es eigentlich verkackt und Juda hat es auch verkackt. Die sind alle vier eigentlich, haben es verkackt. Und wahrscheinlich haben die anderen Brüder auch nicht viel besser, nur die Bibel erwähnt es halt nicht. Aber jetzt überspringen wir mal die Kapitel. Wir springen zum letzten Kapitel von Genesis, und zwar Kapitel 49. Und hier steht der Segen Jakobs. Jakob segnet am Schluss seines Lebens seine 12 Söhne. Und ich will da gar nicht den ganzen Segen vorlesen, aber man merkt, ein bisschen was möchte ich doch vorlesen. Er sagt zu Ruben, seinem erstgeborenen Sohn: Ruben, du bist mein erstgeborener Sohn. Meine Stärke habe ich zuerst gezeugt. Du bist der Erste nach Hoheit und Macht. Aber du kannst nicht der Erste bleiben, denn du bist wild wie die Wellen des Meeres. Du bist wie mit einer meiner Frauen ins Bett gegangen und hast mich in meinem eigenen Bett entehrt. Simeon und Levi, die Brüder, Instrumente der Gewalt, ihre Waffen. Ich will mich von ihnen fernhalten. Punkt, Punkt, Punkt. Und deshalb will ich ihre Nachkommen in Israel zerstreuen. Die Leviten wurden tatsächlich in Israel zerstreut. Simeon weiß es jetzt nicht ganz genau. Und dann kommt Juda. Dich, Juda, ja, dich werden deine Brüder rühmen. Du wirst deine Feinde besiegen, deine Verwandten werden sich vor dir verneigen. Juda ist ein junger Löwe. Das Zepter wird immer Juda gehören. Und der Herrschaftsstab deinen Nachkommen bis zum Kommen des Chilo. Da habe ich jetzt nicht nachgeguckt, was das heißt. Aber Punkt, Punkt, Punkt. Er kriegt auf jeden Fall einen richtig fetten Segen ab. Und dann ist natürlich die Frage, hey, warum kriegt Juda so einen krassen, coolen Segen ab? Normal war es so, dass der Erstgeborene einen richtig coolen Segen, den besten Segen abbekommen hat und dann die anderen halt auch rein. Aber hier wird Juda emporgehoben. Warum? Ja, wenn wir in diese Stories nochmal, in diese drei Stories, die Bibel extra werden, nochmal reingucken, können wir ein bisschen sehen, hey, wie sind die Söhne umgegangen mit ihrer Schuld, mit Konfrontation. Als Jakob, Levi und Simeon, die alle umgebracht haben, darauf konfrontiert, sagen die: Hast du nicht gesehen, was die mit meiner Schwester, mit unserer Schwester gemacht haben? Das können wir nicht ungestraft lassen. Wir müssen da was machen. Sie zeigen auf das, was die anderen getan haben. Bei Ruben sehen wir erstmal nichts. Wir sehen später was, als er mit seiner Schuld konfrontiert hat. Warum hat er denn nicht Verantwortung übernommen für Josef, den seine Brüder in die Grube, oder den seine Brüder verkauft haben und in die Grube geworfen haben? Warum hat er denn da nicht eingeschritten? Und er sagt später, Ruben in Kapitel 44, habe ich es euch nicht gesagt, wir hätten das nicht tun sollen. Aber in der Bibel steht eigentlich nicht, dass er es gesagt hat, sondern dass er es eigentlich nur gedacht hat. Er hat sich nicht den Mann gestanden, und im Nachhinein nimmt er immer noch nicht Verantwortung für das, dass er nicht eingetreten ist für seinen Bruder als Erstgeborener. Und Judah? Die Story von Tamar und Judah geht so weiter, dass Tamar schwanger wird und das natürlich aufliegt. Das kann man nicht so leicht verbergen. Und Judah lässt sie holen und sagt, hey, sie muss verbrannt werden. Und dann hält Tamar das ins ich weiß nicht, was es war, ein Stab oder ein Ziegelring von Judah her, quasi das Pfand, dass jeder kennt, wer mit ihm geschlafen hat. Und dann sagt Judah, hey, stimmt, du bist gerechter als ich. Ich habe Mist gebaut, ich habe dir meinen Sohn nicht gegeben. Und da, das ist so der erste Punkt, wie gehen wir mit unserer Sünde um, wie gehen wir mit unserer Schuld, wie gehen wir mit Fehlern um, zeigen wir auf den anderen. Oder sagen wir, hey, stimmt, ich war's. Kehren wir um, bekennen wir es Gott? Oder versuchen wir es wegzudiskutieren, klein zu reden? Wenn man konfrontiert wird, ist oft eine erste Erhaltung oder so eine normale, natürliche Reaktion ist, sich rechtfertigen, ist eine Schuld wegzuschieben, auf die anderen hinzuweisen. Weil es irgendwie vielleicht wirkt, als wäre man nicht stark, wenn man Fehler macht. Aber bei Gott ist es so, dass wenn man Fehler eingesteht, es keine Schwäche ist, sondern es Stärke. Und Gott will uns nicht verurteilen. Gott liebt nichts daran, uns zu verurteilen, sondern uns zu vergeben und Barmherzigkeit zu zeigen. Das ist so der erste Punkt, die Story. Wir können Verantwortung übernehmen für unsere Fehler und wir müssen nicht in eine Gefahr laufen, verdammt zu werden. Genau. So der erste Punkt. Und jetzt schauen wir nochmal in die Story, wie geht es weiter mit mit der Family, mit Josef und seinen Brüdern. Ich weiß nicht, wer die Geschichte kennt. Ich habe früher die ganzen einzelnen Geschichten gekannt und habe aber erst, als ich die Bibel mal von vorne nach hinten gelesen habe, vor allem das erste Buch Mose, habe ich dann gemerkt, die kann man ja alles so in die Reihe legen und das ist ja alles eine Geschichte auch. Wer die Bibel noch nicht gelesen hat, kann ich echt auch empfehlen. Neues Testament ist gut, aber ich fand das Alte Testament auch sehr interessant, einfach mal durchzulesen, weil man dann die Storys ein bisschen cooler einordnen kann und so. Genau. Es bricht eine Hungersnot aus im ganzen Land und in Ägypten gibt es Korn, weil Gott durch Josef einiges vorgesorgt hat. Josef ist der zweite Mann in Ägypten. Und die Brüder von Josef reisen nach Ägypten, um dort Korn zu kaufen. Und sie kaufen Korn bei Josef, sie erkennen Josef nicht. Und Josef macht eine kleine List und sagt dann, hey, wenn ihr, und behält einen Sohn zurück von denen und sagt, hey, wenn ihr den wieder haben wollt, wenn ihr noch mehr Korn wollt, dann müsst ihr euren jüngsten Sohn mitbringen, den Benjamin. Und die Söhne gehen zurück zu ihrem Vater, erzählen das und der Jakob sagt natürlich, nee, das gebe ich, den gebe ich euch nicht raus. Ihr habt Josef auch schon verloren, oder Josef ist mir auch schon genommen worden. Den möchte ich nicht auch noch verlieren. Und Ruben sagt, hey, ich will mich dafür einsetzen. Also der Erstgeborene will seine Verantwortung übernehmen, sagt er auf jeden Fall. Ich will mich einsetzen, dass er zurückkommt. Jakob willigt erstmal nicht ein, dann wird die Hungersnot noch größer und dann spricht Judah vor und sagt, hey, ich will Bürge sein für Benjamin, deinen jüngsten Sohn. Und ich weiß nicht, ob Jakob Judah mehr vertraut hat oder ob die Hungersnot so groß war, dass Jakob dann seine 12 Söhne doch schickt. Und dann geht die Story so weiter, dass Josef einen Trick sich überlegt, um zu schauen, hey, wie gehen meine Brüder jetzt mit Benjamin um? Gehen sie immer noch so um, wie sie mit dir umgegangen sind, oder hat sich da was verändert? Und er hat einen Trick und tut ein goldenes Kelch in den Sack, in den Kornsack von Benjamin und beschuldigt und lässt sie gehen und dann schickt er seine Leute hinterher und lässt alle durchsuchen und beschuldigt halt, dass sie ihn bestohlen haben. Und der, bei dem der Kelch ist, sollte da bleiben. Und das war natürlich Benjamin, der jüngste Sohn, und da kommt jetzt hart auf hart und Josef sieht wirklich, ob sie Benjamin fallen lassen oder ob sich da was getan hat. Und da sehen wir, dass Judah aufsteht und sagt, hey, ich war Bürger bei meinem Vater, ich habe meinem Vater versprochen, dass ich Benjamin zurückhole. Und wenn du ihn beibehalten willst, dann nimm lieber mich statt ihn, weil ich habe es versprochen. Und Judah ist aufgestanden und hat Benjamin quasi losgelöst. Es war nicht Ruben. Judah nimmt Verantwortung für sein Handeln, nimmt Verantwortung für das, was er gesagt hat. Und das wird, das sieht Gott und belohnt Gott durch diesen Segen auch. Judah ist ja der Stamm, der am größten ist, der diese, von dem die Herrschaft auch ausging dann. Und ich glaube, dass Gott auch unseren Segenseinfluss erweitern will. Gott will unseren Segenseinfluss erweitern, so wie er Judas Segeneinfluss erweitert hat. Aber er will auch schauen, okay, nehmen wir diese Verantwortung wahr, die er uns gibt, in den unterschiedlichsten Bereichen. Es fängt an, wie gehe ich mit meinem Nächsten um? Ich begegne ja jeden Tag Menschen. Und ich habe Einfluss darauf, ob sie mit Jesus gehen. Ich habe, nicht komplett, aber ich habe schon Einfluss darauf, wie sie ihr Glaubensleben auch führen, wie sie sich fühlen. Ich kann sie ermutigen, ich kann sie schlecht reden, ich kann da Verantwortung übernehmen. Als Eltern hat man krasse Verantwortung und man kann seine Kinder erziehen. Und Da ist die Frage, nehmen wir das wirklich wahr als Juniorleiter, als Leiter, als auch in der Band hat man Verantwortung. In jedem kleinen und großen Bereich bekommt man Verantwortung. Und die Frage ist, nehmen wir dieses wahr? Nehmen wir diese Verantwortung in Gesprächen wahr? Und stehen wir zu dem, was wir sagen? Können wir uns am Mann stehen oder wollen wir manchmal lieber den leichten Weg gehen, den Ruben gegangen ist? Jesus bringt mal diese Story mit, ihr seid im Kleinen treu gewesen, ich will euch über vieles setzen. Ich glaube, wir wollen manchmal gar nicht über vieles gesetzt werden, wir wollen manchmal gar nicht mehr Verantwortung bekommen, aber Verantwortung heißt nicht unbedingt mehr Arbeit. Verantwortung bedeutet auch, wenn wir Verantwortung übernehmen, bedeutet es mehr Einflussgebiet, mehr Segen, mehr Einfluss auf Segen, dass Gott durch euch Segen schafft. Genau. Kannst du mir die nächste Folie? Genau, aber vielleicht einmal die Frage, hey, wo will ich vielleicht auf Veränderung und nicht überall, wo man Veränderung will, kann man sich hineingeben. Jeder Mensch hat nur eine bestimmte Zeit, aber wo vielleicht auch zu überlegen, hey, wo willst du, Gott, dass ich Veränderung, dass du durch mich Veränderung schaffen willst? Und da diese Verantwortung, die man hat, wahrzunehmen. Man kann klar sagen, Juhu, hey, ihr habt das nicht gemacht oder du hast das nicht gemacht. Aber man kann, wenn er eingetreten wäre und gesagt hat, nee, das machen wir nicht, wir verkaufen nicht Josef, dann hätten das seine Brüder wahrscheinlich nicht gemacht. Er war der älteste Sohn, er hätte da ein Wort sprechen können. Oder sie hätten ihn auch umgebracht. Genau, also Gott will, glaube ich, will unseren Einflussbereich erweitern. Aber dazu ist es auch wichtig, dass wir die Verantwortung wahrnehmen, die uns gibt, die uns hinhält. Und das heißt nicht unbedingt mehr Arbeit, sondern da, wo wir sind, einfach die Verantwortung auch wahrzunehmen. Ich hab irgendwann gedacht, hey, es wäre cool, noch mehr prophetische Worte, noch mehr Worte zu teilen, mehr Ermutigung zu teilen. Aber da gilt es auch für mich, dass ich da vorangehe und dass ich die Verantwortung da übernehme. Und mir fällt es schwer, so Worte weiterzugeben, weil sie nicht schwarz auf weiß irgendwo stehen, sondern weil ich das nicht hundertprozentig weiß. Ich muss da vertrauen, dass es stimmt. Und ich will es aber trotzdem irgendwie tun, weil ich glaube, das ist unglaublich wertvoll, wenn wir uns ermutigen, wenn wir das aussprechen, was Gott spricht. Und deswegen möchte ich da auch vorangehen und wachsen. Und ich habe es auch in ein paar Gottesdiensten schon mich getraut, das zu sagen. Und das möchte ich einfach auch weitergeben. Und so gibt es im Kleinen Leben und im Großen einfach Dinge, wo wir in Verantwortung wachsen dürfen. Gott traut jetzt was zu, Gott traut mir was zu. Und wir müssen da nicht perfekt sein, wir können lernen, wir dürfen Fehler machen. Und manchmal haben wir zu viel Angst vor Fehlern, dass wir gar nichts machen. Genau, wir dürfen unsere Verantwortung wahrnehmen. Genau, das dürfen wir auch nächste Woche machen, wenn wir wählen. Noch einen kurzen Satz dazu. Da dürfen wir auch Verantwortung in kleinen Dingen übernehmen, aber ich möchte sagen, wählen ist nur ein kleiner Bereich, wo wir diese Verantwortung auch übernehmen können. Wenn wir beten, dann können wir auch einiges viel mehr bewirken und nicht unbedingt beten, dass vielleicht die richtige Partei hochkommt, sondern dass die Partei, die regiert, dass die Weise regiert und dass sie Gott, Jesus kennenlernt und ihm begegnet. Genau, damit möchte ich schließen. Ich bete noch. Vater, ich danke dir, deine Botschaft, dass du sagst, hey, wir müssen nicht perfekt sein. Wir dürfen Fehler zugestehen, wir dürfen Fehler offenlegen. Und dass du das erst, wenn wir Verantwortung für unsere Fehler übernehmen, und du willst, dass wir als Christen unseren Einflussbereich erweitern. Du hast alle Macht im Himmel und auf Erden, du wirst sie ja auch gerne weitergeben, und dazu ist es manchmal gut, wenn wir diese Verantwortung wahrnehmen. Und ich bete, dass du uns aufs Herz legst, wo du unsere Verantwortung erweitern willst, wo du unseren Segen erweitern willst und wo wir unseren Mann stehen sollen, unsere Frau stehen sollen, wo wir einfach sagen, hey, ich zu dem stehen, was du uns aufs Herz legst. Und ich bete, dass du uns da Mut gibst und Kraft gibst, das zu sagen und dazu zu stehen und auch Segen dazu zu geben, dass wir einfach auch deinen Segen, den wir von dir empfangen, weitergeben. Ja, du hast durch Judah so viel Segen auch gegeben, weil er da einfach Verantwortung übernommen hat. Und das bete ich, dass wir auch Menschen sind, die Verantwortung wahrnehmen und übernehmen und nicht übernehmen an Arbeit, aber diese Verantwortung, die du willst, die wir tragen, die einfach wahrzunehmen. Ich bete, dass du uns da führst und leitest und stärkst. Und ja, ich bete auch für die Politik, dass du die an die Macht kommen, einfach Weisheit schenkst und dass sie dich kennenlernen, dass sie Weisheit von dir bekommt und dass sie checkt, wer du bist und dass sie eine Beziehung zu dir erlebt, dass sie eine Begegnung mit dir hat, ein bisschen.